Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Ja, heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Er ist einer derjenigen, die in Deutschland die Standards für Financial Planning mitbestimmen. Und damit auch eine zentrale Figur, wenn es um die Ausbildung, Qualitätssicherung und Zukunft des Berufsbilds an sich geht. Im Rahmen der CFP-Zertifizierung spielt er eine entscheidende Rolle und kennt die Anforderungen, Erwartungen und Entwicklungen wie kaum ein anderer. Heute gibt er uns einen Einblick hinter die Kulissen der Zertifizierung, spricht über internationale Verbindungen und ganz persönlich darüber, wie ein Profi wie er eigentlich selbst sein Geld anlegt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Marcel Reyers. Herzlich willkommen, lieber Marcel Reyers. Ich freue mich wirklich auf unser Gespräch.
Ja, ganz lieben Dank, Herr Nareike, für die Einladung. Auch ich freue mich auf das Gespräch, weil ich glaube, das ist immer spannend für viele Marktteilnehmer mal zu erfahren, was Financial Planning eigentlich ist und was so die Standards da ausmachen.
Definitiv. Ich glaube, dass das ja ein Berufsbild ist, was an der einen oder anderen Stelle durchaus auch für Diskussionen sorgt. Ich glaube, Herr Reyers, dass eines der größten Probleme, was wir aktuell haben, ist, dass die meisten Leute komplett unterschätzen, wie wichtig ihre finanzielle Planung tatsächlich auch ist und auch wie entscheidend das die Zukunft tatsächlich eines jeden Einzelnen beeinflusst. Lassen Sie uns starten im Grunde damit, dass Sie vielleicht einfach nochmal 2, 3 Sätze über sich selbst verlieren, auch was Ihre Rolle in dem FPSB, also in dem Financial Planning Standards Board ist, und dass wir einfach einen ganz guten Einstieg mal bekommen und damit die Hörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Ja, also wie schon gesagt, Marcel Reyers, mittlerweile seit gut 26 Jahren im Bankensektor tätig oder im Finanzsektor, nicht nur Banken. Ursprünglich mal angefangen, meine Ausbildung bei einer Bank zu machen, war in allen 3 Gruppen unterwegs, Sparkassen, Genossen und Privatbanken, ja, auch internationale Privatbanken, und bin 2018 dann in die Selbstständigkeit gegangen, Schwerpunkt Financial Planning und Vermögensverwaltung, sozusagen als klassischer, ja, kleiner Unternehmer, und bin ehrenamtlich immer sehr engagiert gewesen im Bereich Finanzbildung, Financial Planning. Ich habe selber mein CFP 2007/2008 gemacht, ist also auch schon eine ganze Zeit her. Habe mich dann immer engagiert in dem Bereich, habe das Netzwerk der Finanz- und Erfassungsplaner gegründet mit Kollegen 2009 in Frankfurt, und bin dann, weil das Thema Certified Financial Planning in Deutschland, also FPSD, Vorstand ein Wahlamt ist, 2020 in den Vorstand beim FPSB Deutschland gewählt worden als stellvertretender Vorsitzender. Und seitdem habe ich die anderen Ämter mehr oder weniger niedergelegt, zurückgefahren und engagiere mich komplett eigentlich in dem Bereich Financial Planning, im großen Verband sozusagen, um das Thema hier in Deutschland bekannter zu machen. Einmal auf der Verbraucherseite, ich glaube, da haben wir noch ganz viel zu tun, aber auch natürlich auf der Beraterseite, wo es insbesondere bei jüngeren Beratern aber auch wieder immer bekannter wird.
Und wenn wir das jetzt mal versuchen, in Zahlen zu fassen, wie viel, sagen wir mal, fangen wir mit den Beratern an sich an. Also wie viele Berater in Deutschland kümmern sich quasi um die Finanzen von Kunden? Gibt es da eine Zahl? Kann man das irgendwie schätzen, wie viele es insgesamt sind?
Oh, also wenn ich jetzt insgesamt nehme, also dann bin ich ja im kompletten Vertrieb, sozusagen Bankenvertrieb, Finanzdienstleistungsvertrieb. Wüsste ich jetzt keine Zahl, aber da sind wir bei mehreren 100.000. Weil wenn wir ja schon allein mal nehmen, wie viele Versicherungsmakler, Vermittler es gibt, da sind wir schon über 100.000, also 34D. Und dann nimmt man noch die Anlagevermittler hinzu, da bin ich ja nur in Freien, ja, da sind wir schon bei 200. Dann die ganzen Banken, Versicherer etc., die dort angestellt sind. Also da sind wir bei einer verdammt großen Zahl.
Da sind wir bei einer großen Zahl, was ja erstmal keine schlechte Information ist, weil es bedeutet, dass relativ viele Menschen in Deutschland als Berufszweig haben, anderen Menschen in Deutschland etwas wie Vermögensmanagement zukommen zu lassen. Das ist korrekt.
Genau. Also vollkommen richtig. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz relevant, dass möglichst viele da in dem Bereich tätig sind und dass das Berufsfeld auch noch attraktiv ist. Denn was wir ja schon sehen, ist auch, und ich spreche mit vielen auch Finanzdienstleistern, dass es durchaus Schwierigkeiten gibt, Auszubildende, sage ich mal, zu begeistern von dem Berufsfeld. Ich kann mich erinnern, als ich mich damals auf eine Stelle beworben habe zur Ausbildung bei der Bank, da waren 50 Bewerber auf einen Platz. Wenn ich heute mit kleinen regionalen Banken spreche, die sagen, naja, wir sind froh, wenn wir die Anzahl der Bewerber, die Anzahl der Stellen widerspiegelt sozusagen. Also man kämpft teilweise wirklich darum, junge Leute dafür zu engagieren, weil das Berufsbild mittlerweile auch so ein bisschen verkannt ist, vielleicht in der Attraktivität. Ne? Und das ist eigentlich sehr schade.
Ja.
Aber von daher ist der Markt eher schrumpfend in der Anzahl der Anbieter sozusagen.
Ja. Ich verstehe. Das bedeutet, wenn wir die Zahlen nochmal zusammentragen, das heißt, mehrere hunderttausend kümmern sich im Grunde um die Endkunden, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann ist Ihre Organisation bestrebt, so eine Art Qualitätssiegel auch im Grunde zu verleihen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, vollkommen richtig. Also da steckt natürlich eine Ausbildung hinter. Da würde ich ein bisschen weiter ausführen, weil ich glaube, das muss man so ein bisschen international im Kontext noch sehen.
Total wichtig, ja. Und wenn Sie uns jetzt noch eine Zahl rüberrufen, dieses CFP, also den Certified Financial Planner, wie viele Menschen in Deutschland haben das auf Ihrer Visitenkarte stehen?
Kann ich Ihnen Punkt zum 30.06. sagen, die hat mich gerade mit Ihrer Versammlung, da haben wir die aktuellen Zahlen, 1630, die Certified Financial Planner in Deutschland, gehört zu der großen internationalen Organisation mit über 230.000 Certified Financial Planner weltweit. Ja, also man sieht durchaus, die Anzahl ist gar nicht so klein. Ja, es ist international sehr unterschiedlich. Wir sind in sehr vielen Ländern vertreten. Natürlich liegt der Schwerpunkt in den USA, da kommt es ja auch ursprünglich mal her. Ich glaube, da sind knapp 100.000 Certified Financial Planner. Und man sieht es auch gerade in vielen, zum Beispiel asiatischen Märkten, das Thema stark wächst. Also China ist zum Beispiel einer der größten Wachstumsmärkte in dem Bereich mittlerweile und hat auch 35.000 Certified Financial Planner aktuell. Ja, also im Bezug auf die Gesamtbevölkerung natürlich noch klein, aber wenn man sieht, dass da die Märkte erst entstehen, ist das Siegel international schon gut anerkannt. Und es gibt durchaus Länder, insbesondere angelsächsisch geprägte Länder, wo gezielt auch die Kunden nach einem Certified Financial Planner suchen.
Und das sind internationale Standards, die da zugrunde liegen. Das bedeutet, im Grunde der Certified Financial Planner in den USA, der in Naples sitzt und sich in Florida um die Rentner kümmert sozusagen, der muss die gleiche Ausbildung oder die gleichen Standards erfüllen, die beispielsweise auch die 1630 in Deutschland erfüllen müssen. Habe ich das richtig verstanden?
In den Mindeststandards, ja, korrekt, natürlich. Ja, natürlich noch, also man kann sich das so vorstellen, ja, stellen Sie es vor, wie wenn wir im Anlagebereich sind, ja, das passt ja dann beim Fonds Professional zum Core Satellite Portfolio, ja, also den Kern, den haben wir alle gleich, ne, also die Kernausbildung, die sollte international identisch sein. Da gibt es auch ein Rahmencurriculum, was von FBSB International zum Beispiel verabschiedet wird. Das heißt, das sind so Mindestinhalte. Da ist Investmentkompetenz dabei. Es sind aber auch Risikokompetenzen dabei, also biometrische Risiken, ne, Sachrisiken etc. Immobilien als Assetklassenbeteiligung. Also nicht nur die liquiden Assets, sondern auch die illiquiden. Unternehmensberatung in leichten Spektrum, also unternehmerisches Vermögen. Auch ein bisschen BWL, VWL, ne? Psychologie auf Financial Planning im Moment ein großes Thema, was ins Curriculum neu reingekommen ist, mit einer relativ hohen Gewichtung. Und was uns insbesondere sehr wichtig ist, international Ethikstandards. Also wir haben gewisse ethische Standards, die können auch über die normale Regulatorik national ja verankert ist, hinweggehen und sind separat nochmal geregelt. Wir werden auch separat dann quasi beim nationalen FBSD jeweils verhandelt, beziehungsweise wenn dagegen verstoßen wird, entsprechend entschieden bei einem Erbgericht. Ja, das ist doch
mal. Sagen Sie doch mal ein Beispiel, Herr Reyes, zu dem Thema ethische Standards, weil das ist immer so, jeder sagt von sich, auf jeden Fall verfolgt der ethische Grundsätze. Also sagen Sie doch mal einen besonders schlimmen Fall, wo jemand gegen ethische Grundsätze verstoßen hat, wie Sie sie definieren und auch kennen und auch befolgen wollen. Das wird, glaube ich, die Hörer mal interessieren zu hören, was könnte das sein?
Na gut, also wenn wir jetzt, ich würde zwei Fälle auch machen, einen schlimmen Fall, da sind wir relativ schnell durch, weil ich glaube, die sind klar. Schlimme Fälle sind die, die auch gegen nationale Gesetzgebung verstoßen. Also es gibt durchaus Fälle, wo auch Berater sich dann schon mal ja, vom Kunden Geld geliehen haben und dieses nicht zurückgezahlt haben. Die Fälle kommen dann auch schon mal auf den Tisch. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Da sind wir natürlich auch in Betrugsbestandteilen, da sind wir gegen jegliche auch Zulassungsbestandteile, die eigentlich auch für die ordnungsgemäße Gewerbezulassung verstoßen. Die sind natürlich auch bei uns ethisch nicht haltbar. Aber es gibt natürlich Nuancen, wo man sagen kann, und ich glaube, das ist spannender, ich verhalte mich zwar gesetzlich korrekt, aber verhalte ich mich ethisch korrekt natürlich. Ne? Und da ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Ein Mandant oder Kunde kommt zu mir als Berater und will sein Immobilienportfolio, der hat gesehen, ich bin CFP und will sein Immobilienportfolio mal vernünftig analysiert haben und sagen, wie sind meine Renditen, sind die Standorte attraktiv etc. Jetzt bin ich eigentlich im Schwerpunkt im Portfolio-Management unterwegs und Immobilien, ganz so fit bin ich in dem Thema nicht. Aber ich möchte den Mandanten gewinnen, fair, und sage, nee, kein Problem, das machen wir. Und dann setze ich mich mit Ach und Krab hin, also mache mit ihm die Auftragsvergabe, mit dem Entgelt und plan so halbherzig das Immobilienportfolio, vielleicht auch mit ein paar Fehlern drin etc. Natürlich wäre das gesetzlich jetzt nicht unbedingt das Problem, ja, aber ethisch, und das ist auch eine Besonderheit beim CFP, das Thema Professionalität. Das heißt, da müsste ich eigentlich hingehen und sagen, nein, ich, schön, dass Sie kommen mit der Anfrage, aber ich kann diesen Part einfach nicht. Ich kann Ihnen anbieten, kooperativ zu arbeiten. Da manage ich die Kundenbeziehung und vielleicht auch die Datenaufnahme, vergebe das fremd, brauche dann Auftragsdaten weitervergabe, ne, und entsprechende Richtlinien, Datenschutz, die ich einhalten muss, das ist klar. Aber einfach dazu zu stehen, zu sagen, ich kann bestimmte Kompetenzen nicht ausüben, das wäre ein ethisch korrektes Verhalten. Da gibt es durchaus Fälle auch in der Praxis, wo man sagt, naja, da sind dann Aufträge entgegengenommen worden und dann war die Leistung nicht dem, was erwartet wurde. Und das ist natürlich nicht gut für uns als Verband, weil wir natürlich darauf Wert legen, dass der CFP als Königsklasse wahrgenommen wird. Ja, also wenn ein Kunde zum CFP kommt, dann will der absolute Top-Leistung. Ja, und das muss dann auch realisiert werden in der Kundenbeziehung. Und wenn man dann so rumbeauswählt, dann entspricht das zum Beispiel nicht den ethischen Standards.
Verstehe. Wenn wir jetzt nochmal diese rund 1600 CFPler in Deutschland anschauen, können Sie mir sagen, wie die Verteilung ungefähr ist? Also Sie haben selbst aus der eigenen Historie gesagt, Sie waren bei der Bank, bei der Sparkasse, bei Genossen und sind jetzt als Freier unterwegs. Wenn wir die vier Kategorien mal sehen, wie verteilt sich das ungefähr mit den CFPlern? Kann man das sagen?
Ja, also auf Bankebene kann ich es nicht genau sagen. Ich kann Ihnen sagen, ungefähr 50-50 angestellt und freiberuflich sozusagen und selbstständig. Das kann man eigentlich sagen, das messen wir. Und das ist in den letzten Jahren starker Trend hin zur freiberuflichen Tätigkeit oder zur selbstständigen Tätigkeit. Das sehen wir massiv, ja, dass da immer mehr CSPs quasi in diese Rolle reingehen und versuchen, Finanzplanung frei zu backen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, Financial Planning ist ein sehr breites Feld. Ne? Und wenn ich nur einen kleinen Part zum Beispiel immer bei meinem Arbeitgeber davon übernehme, kann es sein, dass ich dauerhaft natürlich unzufrieden bin, wenn ich nicht die Breite bieten kann. Ja? Letzten Endes, weil Financial Planning immer produktunabhängig ist. Ja? Also es gibt ja keine Produktplanungsebene, sondern immer auf der Asset-Klassen-Ebene zum Beispiel, wenn wir im Planungsprozess sind. Und in der Regel auch honorarbasiert. Also ich verdiene mit Finanzplanung ja erstmal ohne Abschluss kein Geld, außer ich nehme sauberes Honorar dafür, ja, was eigentlich so gewollt ist. Und von daher ist dieser Trend auch klar zu erkennen.
Okay, dann ist aber doch relativ spannend, dass, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Gesamtmarkt der Berater eine relativ große Gewichtung in den freien Beratern und Certified Financial Planning als Siegel sozusagen ist. Weil wenn Sie sagen, dass etwa die Hälfte sich dem Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftssektor finden, dann die andere Hälfte in dem freien Bereich. Und ich glaube ja, dass der Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftssektor von der reinen Anzahl der Berater deutlich höher ist als die freien Berater. Das ist korrekt, oder?
Absolut, das ist korrekt, ja.
Und wie schätzen Sie das ein, Herr Reyers, von der, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt ein Otto-Normalverbraucher zum Thema Finanzen und ich suche mir einen Berater. Glauben Sie, dass der Otto-Normalverbraucher wie ich weiß, dass CFP ein, sagen wir mal, ein Qualitätsmerkmal ist? Oder glauben Sie, dass das vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, wie es eigentlich bekannt sein müsste?
Ja, das wäre schön, wenn es so bekannt wäre. Also das wird Ihnen nicht bekannt sein, das weiß ich. Ja. Wie gesagt, in den angelsächsischen Ländern ist das durchaus sehr bekannt, auch zum Beispiel hier in Großbritannien vollkommen normal oder auch in den Niederlanden. Da sind wir in Deutschland weit vorweg. Wir haben ja einen sehr breiten Finanzdienstleistungsmarkt, muss man sagen. Also hohe Granularität, ne, viele kleine Anbieter. Das ist relativ schwierig, natürlich so ein Siegel durchzusetzen. Wir machen da schon viel, ja, letzten Endes auch über Presseaktivitäten etc. und halten eigentlich jedes unserer Mitglieder an, das Thema Certified Financial Planner vorzustellen. Also in der Erstberatung den Kunden zu sagen, schau mal, ich bin Certified Financial Planner, ich bin angebunden, am FBSB Deutschland. Ja, und das sind eigentlich die Merkmale eines Certified Financial Planners. Ob das jeder so macht? Ich sag mal, glaube ich nicht. Schön wäre es, ja. Weil wir bieten da vollen Support. Wir haben Broschüren, die kann man frei abrufen, auch für Berater. Ich nutze die zum Beispiel immer, wenn ich einen Kunden kennenlerne, schicke ich dem immer die normale FBSB-Broschüre. Also Anbieter unabhängig etc. Da geht es nur darum, was ist Financial Planning, wie sieht der Prozess aus, ja. Einfach, damit die Leute das mal gehört haben. Meine Erfahrung ist, das hat einer von 100 vielleicht gehört.
Ja. Okay, einer von 100 ist ja zumindest schon mal jemand, ja. Teilen Sie doch mal mit uns die Ausbildungsinhalte oder die Kriterien, wie ich das auf meine Visitenkarte bekomme. Das wird ja, Sie haben es ja selbst schon angedeutet, dass es ein ganz, ganz breites Feld an Finanzplanung gibt. Und wie sieht das dann aus? Welchen Weg muss ich gehen, um das auf meine in meinen Lebenslauf reinzubekommen?
Also, wir haben erstmal grundsätzlich für die Ausbildung, also auf dem Weg zum Titel zum Certified Financial Planner, die sogenannte 4E-Regel. Ne? Education, also Ausbildung, erzähle ich gleich was gerne zu den Inhalten. Examination, das ist die Zentralprüfung. Experience, ich brauche ein bisschen Berufserfahrung natürlich. Ne? Und Ethics, also Ethik, ja, muss eingehalten sein. Also wir gucken uns auch Schufa etc. an, das ist leider auch so. Das ist auch jetzt eine Vorgabe. Wer jetzt da schlecht dasteht, dann sagen wir, der so geeignet ist, wissen wir nicht. Also von daher, das sind auch so Themen, die damit reinspielen. Wenn wir in die Ausbildung gehen, da haben wir 5 Ausbildungsträger in Deutschland. Die Ausbildungsträger werden akkreditiert. Und wir werden selber als Verband von FTSB International akkreditiert. Jedes Jahr quasi. Ne? Muss man sich das anschauen, gucken die bei uns, passt in alle Prozesse. Und wir geben das dann quasi weiter zur Lizenz an die Ausbildungsträger. Das sind in der Regel hier in Deutschland ist das die EBS, also European Business School, die Frankfurt School. Dann die ADG, Genossenschaft, die Sparkassenhochschule und die MLP Corporate University, die auch da mittlerweile seit vielen Jahren sehr stark ausbilden in dem Bereich. Ja, also ist mit Sicherheit auch als Unternehmen großer Träger, CFPs. Was lernen die Leute? Gut 1,5 Jahre, ja. Volkswirtschaftslehre, Grundlagen, natürlich Recht, ja, ganz wichtig, also insbesondere auch Haftungsrecht, Schuld- und Sachenrecht, was es da gibt. Klassisch Finanzmathematik und Statistik. So, auf der Basisebene, dann alle Bank- und Börsenprodukte rauf und runter, also sprich alles, was im Geld- und Kapitalmarkt gehandelt wird, wie Börsensysteme funktionieren, ne? Dann klassisch Aktien, gläubige Papiere und Investmentfonds. Dann ein sehr breites Spektrum im Immobilienbereich, also Investitionen, Finanzierung von Immobilien, ne? Auch Bewertung, Verwertung von Immobilienbeständen, Vermietung und Verwaltung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, großes Thema oft. Ne? Und Versicherungsbereich auch eigentlich die komplette Schiene. Ja, sowohl auf der Sachebene, da aber eher rudimentär, aber auch viel in der Gestaltung mit Personenversicherung, auch Themen wie private Krankenversicherung, Lebensversicherung etc. Das Ganze auch so ein bisschen in der Nachfolgeplanung, die der Einsatz ist. Dann gibt es einen großen Bereich Steuern und rechtliche Grundlagen noch, also alles, was so steuerlich relevant ist für die Privatkunden. Und da können wir gleich vielleicht noch kurz drauf eingehen. Immer wichtig, wo liegt die Steuer- und Rechtsberatung und wo liegt die Finanzberatung, ne? Wegen der Haftung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Ja.
Das heißt, das sind 1,5 Jahre vollgepackt.
Ja, ja.
Da geht ja keiner dümmer raus, als er reingegangen ist. Also das bedeutet, wir sprechen tatsächlich von einem wirklichen Gütesiegel, das auf jeden Fall dokumentiert, hey, der Mann, die Frau haben wirklich alle relevanten Bereiche tangiert, besprochen, an Fallbeispielen gemacht. Das heißt, es sind dann echte Profis, die im Grunde das durchstanden haben, oder?
Genau. Also nach dem, was ich gerade sagte, das waren ja so die fachlichen Inhalte, da kommt ein ganzer Teil methodische Kompetenzen, nämlich Financial Planning. Die baue ich eigentlich Finanzplanung auf, weil das ja interdisziplinär ist. Ne? Also man kann sich jetzt das vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine reine Investmentberatung mache und ich berücksichtige zum Beispiel nicht die persönliche steuerliche Situation oder die familiäre Situation in der Erbschaftsgestaltung, dann kann ich da durchaus zwar korrekt beraten nach Investment, ja, aber trotzdem fehlerhaft im Familienverbund. Ja. Oder das Gleiche auch in vielen anderen Beratungsbereichen. Deswegen ist Financial Planning immer quasi interdisziplinär, dass man sagt, ich muss die Wechselwirkung meiner Entscheidung betrachten nachher. Und das wird nachher nachgewiesen, auch über einen großen Projektfall. Ja, das sind in der Regel mit den kleinen Arbeitsgruppen von 3 bis 4 Leuten bearbeitet, hochkomplex, mit unternehmerischem Vermögen, mit mehreren Generationen dabei, teilweise auch mit Streitigkeiten der Generation, ja. dass man auch mal sieht, wie kann so ein Beratungsfall aussehen? Wo sind eigentlich die Mehrwerte des Financial Planning-Ansatzes gegenüber der klassischen Beratung, ja, sozusagen, die man sonst kennt, die oft so singulär ist. Ja.
Und hat denn schon jemand auch mal diesen Status verloren? Also wir haben über Ethik ein bisschen gesprochen. Ich meine, es gibt ja immer eine Bonus- und eine Malus-Regel. Und die Malus-Regel wäre ja, wenn jemand gegen die Grundsätze oder auch gegen die fachliche Geeignetheit verstößt oder sie nicht mehr hat, dann müssten wir ja jemanden dann auch quasi dieses Lametta wieder abnehmen, oder?
Absolut, ja. Also es gibt die Fälle, leider, ja, muss man sagen, Gott sei Dank nicht so viele in Deutschland. Und dann sieht man wieder, naja, das ist das Thema Datenschutz. Also wenn ich in die USA gehe, da gibt es eine Blacklist für CFPs. Wenn sie da den Titel verlieren, weil sie halt Mist gemacht haben, dann stehen sie offiziell auf der Blacklist. Da kann jeder Kunde nachgucken, ja, sozusagen. Also jeder Verbraucher kann gucken, okay, zu dem gehe ich besser nicht. Ja, da ist was gelaufen. In Deutschland undenkbar. Ja. In Deutschland ist es so, naja, wenn was nicht gut läuft, also wenn es Beschwerden gibt, die können von Berufskollegen kommen, die können aber auch von Kunden kommen. Kommt gar nicht so unhäufig von Kunden, von Verbrauchern. Das finde ich immer sehr positiv, weil da sieht man, ne, die kennen das Thema Certified Financial Planner und Ethics, also Ethik schon, ja, die Kunden, weil die beschweren sich und man ist erstaunt, wie intensiv sich Kunden mit unseren Ethikrichtlinien auseinandersetzen, dann, wenn sie sich beschweren, weil die direkt die jeweiligen Satzungsgrundlagen dann quasi rezitieren und sagen, da und da ist verstoßen worden. So, und da gibt es durchaus Fälle, die dann ins Ehrengerichtsverfahren gehen. Jetzt ist es in Deutschland so, wir dürfen diese natürlich nicht öffentlich machen. Normalerweise steht dann bei uns auf der Liste, die kann man ja einsehen im Internet, also man kann CFP bei uns suchen auf der Homepage, steht dann derzeit suspendiert nur. Und die in der Regel entziehen sich dann die Zertifikatsträger quasi dem Ehrengerichtsverfahren, indem sie austreten freiwillig aus dem Verband. Weil als Resultat des Ehrengerichtsverfahrens, ne, das ist so eine Anhörung, könnte ja auch der in Anführungsstrichen Rauswurf, platt gesagt, ja stehen. Oder eine Disziplinarmaßnahme, doch Geldstrafen etc. Aber in der Regel entziehen sich die Leute dem, in denen sie dann einfach austreten. Na, und dann, ich meine, das Vereinsrecht, das Vereinsverfahren, nach deutschem Recht sind wir auch nicht mehr zuständig. In dem Moment, wo jemand kein Mitglied mehr ist, ist er quasi auch raus. Ja.
Und okay, aber das ist aber eine wirklich komplette Ausnahme, so etwas. Also das haben sie nicht jeden Tag auf dem Schreibtisch liegen, vermute ich mal, sondern es gibt es, wie es sowas halt nun mal gibt im Leben. Aber in aller Regel, und das wollen wir nochmal ganz klarstellen, ist es ein Gütesiegel, ein Qualitätsmerkmal, was in 99,9% der Fälle auch so genutzt wird, wie Sie und ich das wünschen und sich vorstellen.
Absolut, genau, genau. Also ich sage mal, 2 Fälle pro Jahr kann man so grob sagen, 2 bis 3 Fälle, die in die Richtung gehen.
Okay, jetzt sind Sie selbst natürlich Certified Financial Planner, vermute ich stark, und sonst würden Sie diesen Job nicht machen. Und jetzt verraten Sie doch mir und auch unseren Hörern mal, nutzen Sie auch einen Berater oder machen Sie das alles, also Ihre eigenen Finanzen, Ihre eigenen Immobilien, so sie denn vorhanden sind? Die Familienplanung, die man so macht, machen Sie das selbst oder nutzen Sie jemanden, der das für Sie mitmacht, sage ich mal?
Ja, also ich mache es in der Tat selbst. Ja. Beziehungsweise meine Frau ist auch Bankerin. Ja, wir machen das natürlich dann auch im Wechsel, diskutieren drüber. Kann das aber so, macht nicht jeder so. Ich selber berate aber auch andere CFPs teilweise. Also habe da gar nicht so wenig in der Kundschaft, die dann sagen, können wir da so als Sparingspartner das machen. Selber habe ich das aber noch nicht aus der Hand gegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das ist dann manchmal für den Externen auch kompliziert, weil ich dann mehrere GmbH-Beteiligungen habe.
Das ist ja nicht so einfach. Gut, das macht ja durchaus auch Sinn, wenn man, wissen Sie, ich werde sehr, sehr häufig von Freunden gefragt, sag mir doch mal, wie ich mein Geld anlegen soll. Ja? Und ich sage immer, ich bin ein furchtbar schlechter Berater, weil man kann ja eigentlich, wenn ich meine Freunde dahingehend irgendwie beraten würde, ich kann ja eigentlich nur verlieren. Weil wenn es gut geht, also sprich, wenn ein Plus im Depot steht, sagen sie, ja klar, der kennt sich halt auch aus. Ja. Und wenn es ein Minus ist, sagt dann irgendwie jeder, na komisch, ich dachte, der kennt sich aus und weiß was. Deswegen habe ich mir irgendwann mal so freiwillige Selbstkontrolle in Anführungsstrichen, dass ich das nicht mache. Ich sage sehr gerne meinen Freunden und Bekannten, wie ich mein Geld anlege. Also eher so grundsätzliche Dinge, wie man es machen muss. Ich glaube, die ja auch dann jedem auch irgendwie geläufig sind. Aber so ganz spezielle Angebote oder beziehungsweise Empfehlungen mache ich gar nicht, weil ich glaube, da kann man eigentlich nur verlieren und das ist eigentlich auch nicht mein Beruf. Ja? Das ist eher Ihr Beruf als meiner. Ja?
Kann ich gut nachvollziehen, Herr Mareike. Ja? Also es ist bei mir auch so, Freunde und Bekannte lehne ich eigentlich als Kunden ab. Ich habe ein paar, die unbedingt wollten, das will man gar nicht, ja, weil es manchmal natürlich auch die freundschaftliche Beziehung belasten kann, sozusagen. Ne? Man kommt nicht immer drum herum. Ja, aber letzten Endes, wie man sein Geld anlegt, ist dann immer, also das ist der Vorteil der Finanzplanung, da reden wir gar nicht so stark darüber, in welchen Produktkategorien ich jetzt was anlege, sondern über Lebensziele, ja. Ich sage, ich will in 20 Jahren, 5 Jahre früher in den Ruhestand, dann reden wir eher über eine Aktienquote, wie hoch die sein muss, ne, damit das Ziel realistisch ist, etc. Und dann im letzten Schritt gehen wir hin, wie füllen wir dann das Depot, ja, und ob das zwischenzeitlich Plus oder Minus ist, ist erstmal, und das hört sich jetzt ganz blöd an für viele vielleicht, das ist vollkommen egal, das interessiert die Finanzplanungskunden nicht. Warum? Weil die ja einen Weg haben zum Ziel, dass der zwischenzeitlich mal rauf und runter schwankt, ist denen im Rahmen der Finanzplanung eigentlich geläufig vorher. Das heißt, ich habe den Stress nicht mehr, quasi nach jedem Quartalsbericht mit dem Kunden zu besprechen, bin ich jetzt ober- oder unterhalb der Benchmark, sondern bin ich auf meinen langfristigen Zielpfad, ja? Oder ist mein Lebensziel gefährdet? Dann muss ich adjustieren, ansonsten lasse ich das einfach relativ entspannt durchlaufen und freue mich eigentlich über die erreicht temporären Zwischenziele.
Na, es ist ja ganz spannend. Also wir haben ja wahrscheinlich, oder ich habe auch in meinem Leben sehr, sehr viel Kontakt gehabt mit sogenannten Endkunden. Und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, sagt, na klar, es ist schon logisch, es braucht alles seine Zeit. Und mein größter Freund ist eigentlich die Zeit. Aber trotzdem will jeder irgendwie einen kurzfristigen Erfolg sehen. Und das ist natürlich so ein Spannungsfeld, in dem wir uns immer bewegen werden, weil ich glaube, dass die Langfristigkeit das größte Erfolgsgeheimnis im Grunde unseres Handelns ist. Und wenn der Groschen mal gefallen ist, glaube ich, macht es für alle viel, viel einfacher.
Ja, absolut. Ich würde Ihnen da ein Stück weit aber widersprechen. Ja. Das Thema, also kurzfristiger Erfolg. Ich kann nur sagen, bei meinem Kunden, erstaunlicherweise, entweder sind die so selektiv alle, ja, jetzt kann man ja auch manchmal das Glück haben, steht das wirklich nicht im Vordergrund. Ich glaube aber, es hängt mit einem starken finanzplanerischen Ansatz zusammen. Wenn Sie, also ich investiere sehr viel Zeit am Anfang der Kundenbeziehung. Wir reden sehr viel über Financial Education, Aufklärung, wie funktionieren Anlageklassen, wie sind Schwankungsbreiten etc. Und dann habe ich immer erstmal so einen Basisplan, sage, okay, das ist der Weg, da kommst du ungefähr hin. Und dann liegt die Finanzplanung, der Vorteil liegt darin, dass ich auch Szenarien, Stressszenarien plane. Und ich plane in der Regel zum Beispiel auf der Aktienseite 40% Crash direkt im zweiten Jahr. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, das knallt runter und danach geht es wieder hoch, ja, auf einen langfristigen Schnitt. Und das machen wir alle paar Jahre. Oder wir planen mal so ein 70er-Jahre-Szenario, tun so, als hätten wir am 1.1.1970 mit der Kapitalanlage angefangen und hätten auch 10 Jahre nichts verdient. Kann man auch wunderbar für das Jahr 2000 nehmen. Ne? Bei hohen Inflationsraten in den 70ern, also noch schlimmer als 2000. Und da muss man sagen, wie fühlst du dich denn da jetzt in so einer Ebene? Du hast ja eigentlich gezielt, das ist in 30 Jahren. Guck mal, die 70er Jahre waren Katastrophe. Es kann sein, dass du 10 Jahre nichts verdient hast. Das tut nur weh, beim Reingucken ins Depot. Aber die 80er, die waren richtig gut. Wir wissen aber nicht, ob wir heute am 1.1.1970 hier sitzen oder am 1.1.1980. Also, wenn ich das wüsste, würde ich ja gar nicht mit ihm sprechen. Da würde ich irgendwo in der Südsee sitzen und das selber. Und das verstehen viele Kunden. Und ich habe dann zum Beispiel ein schönes Beispiel, Corona-Crash damals, ja, oder jetzt die letzte war ja nicht ganz so massiv, Russland-Ukraine-Konflikt, Krieg, ne? Die Kunden rufen an und sagen, also ich bin dann erstaunt, weil eigentlich wenig anrufen, man ruft dann selber her an und sagt, ist alles okay? Nee, haben sie ja erklärt, wir sind ja jetzt in diesem Crash-Szenario. Sagt, genau, gut erkannt. Und fragen, ist mein Weg gefährdet? Ich sage, essen Sie ein Brötchen im Moment weniger? Nein, okay, wunderbar, alles, wir sind weiter hier mit dem Geld unterwegs, was für die Altersvorsorge ist. Passt alles, ist alles im Zielplan. Und das ist wirklich meine Erfahrung, dass gerade aus der Finanzplanung kommt so eine gewisse Beruhigung für den Mandanten, dass man sagt, naja, ich brauche gar nicht permanent auf jetzt auch auf die Rendite schauen. Es kann auch mal ein schlechtes Jahr geben, wo ich bei -10, -11% bin, auch in einem ausgewogenen Portfolio. Wenn auch das Jahr danach dann vielleicht 16, 17 hat und danach dann wieder 4, 5, ja, wichtig ist doch dieser Durchschnitt. Ja, und lineare Renditen können wir alle nicht am Kapitalmarkt, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das führt dann nur zur Enttäuschung. Und was ich sehe, ist, der größte Punkt ist, glaube ich, immer Erwartungsmanagement, den viele im Anlagebereich vielleicht falsch machen. Wenn ich zu hohe Erwartungen projiziere auf den Kunden, dann schaffe ich ein großes Enttäuschungspotenzial auf der Kundenseite. Und Finanzplanung hilft mir dabei, realistische Erwartungen auf Kundenebene quasi darzustellen, die dann nicht zur Enttäuschung führen, sondern wirklich langfristig eigentlich zu einem zufriedenen finanziellen Leben.
Okay, klingt alles natürlich wahnsinnig logisch und auch total sinnvoll. Und ich freue mich riesig, wenn Sie erzählen und wenn Sie sagen, dass Sie sehr, sehr viele Kunden haben, die diesem Prinzip folgen und es auch verstanden haben. Das bedeutet, wenn wir das zusammenfassen, sagen Sie, der wichtigste Teil einer Beratung ist die Aufklärung, die im Grunde auch in einem allerersten Gespräch stattfinden muss, um dieses Erwartungsmanagement zu betreiben. Und da investieren Sie und Ihre Kollegen sehr, sehr viel Zeit hinein, um erstmal, sagen wir, die Basis zu bauen, damit alles andere auch verstanden wird, unter anderem eben auch schwierigere Zeiten an den Kapitalmärkten.
Absolut. Also das zum einen. Und der zweite wichtigste Punkt ist wirklich, die Lebensziele festzuhalten. Weil kein Mensch steht morgens auf und sagt, boah, ich will 7% Rendite. Das ist mein Ziel, ja? Sondern er steht auf und sagt, ich möchte in 20 Jahren noch genauso gut leben wie heute. Ich möchte, dass in 10 Mal meine Kinder auf eine gute Uni gehen, dass ich das bezahlen kann. Dass ich dann den 1.000 oder 1.500 Euro im Monat überhaupt, dass die nicht angewiesen sind auf den Staat. Ich möchte in Urlaub fahren im Alter, etc. pp. So. Und Kapitalanlage mit Zielen zu verknüpfen, das ist eigentlich die Finanzplanungsleistung. Deswegen am Anfang so viel Zeit zu investieren ist so wichtig, weil es so wichtig ist, diese Ziele zu definieren. Die sind vielen gar nicht bewusst. Natürlich kommen die Kunden zu Ihnen und sagen, ja, ich brauche 6% Rendite. Da sage ich immer, wofür? Wofür brauchen Sie 6% Rendite? Ja, ich möchte das und das. Ah ja, wie sieht das denn aus? Ja, fürs Alter. Wie sieht denn Ihr Tag im Alter aus? Wie stellen Sie sich denn idealerweise vor? Und dann kommt es, ja, wir würden gerne mit dem Wohnmobil durch die Welt. Was kostet ein Wohnmobil denn? Ja, und zack, zack, zack. So, dann sind die Zahlungsströme irgendwann. Also letzten Endes müssen Sie dann hingehen und sagen, ich bringe diese Lebensziele in Zahlungsströme. Ja? Und dann kann man genau planen, auf der Liquiditätsebene eigentlich. Da geht es dann hin und sagt, welche Liquidität brauche ich denn in welcher Lebensphase? Und dann sehe ich ja schon, welches Kapital steht mir heute zur Verfügung, wie kann ich es anlegen, um diese Liquidität mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Es ist ja auch keine Garantie, dass ich sie immer erreiche. Manchmal sind Vorstellungen auf Kundenseite auch so, dass man sagen muss, naja, das ist schon ein bisschen unrealistisch. Ja?
Und ich habe auch, dann können wir nicht. Ja.
Nee. Ich habe Kundenspräche schon gehabt. Mal einer meiner Lieblingskunden eigentlich, der sagte zu mir, sagte, du, ich brauche 10.000 Euro im Monat, ich bin ein ganz bodenständiger Typ.
Ich sage, naja, ich sage 10.000 Euro.
Ich sage netto oder brutto? Nee, netto. Ja, und naja, wir haben ja festgestellt, dass seine 1,3 Millionen dafür nicht ausreichen, weil sonst nicht viel anderes Budget da war. Und er hat nach dem Gespräch innerhalb vom halben Jahr 2 Autos und eine Kutsche verkauft und seine Pferde aufgegeben. Und hat dann über viele Jahre lange, jetzt er ist leider verstorben, wunderbar mit mir zusammengearbeitet und hat gesagt, das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach mal die Augen zu öffnen. Weil wir haben eine Liquiditätsplanung gemacht und ich habe gesagt, du, kannst du machen, aber da darfst du nicht wirklich alt werden. Ja, also.
Aber das, ich glaube, dass das ein gutes Takeaway ist, dass man, und ich sehe das ja an mir selbst und Sie wahrscheinlich an sich selbst auch. Mhm. Wenn Sie das nicht so berücksichtigen würden und mit Ihren Kunden so besprechen würden, würden Sie sich wahrscheinlich auch selbst darüber viel weniger Gedanken machen.
Yeah.
Das bedeutet, es fängt tatsächlich wirklich und sehr aufrichtig damit an, dass man sagt, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und ich glaube, dass dann es natürlich unschätzbar wichtig ist, wenn man jemanden wie Sie oder auch die Kollegen hat, die das auch besonders in den Mittelpunkt stellen, dass das wirklich das alles Entscheidende ist, kombiniert mit der Zeit und einer realistischen Vorstellung von dem, was möglich ist, führt dann wahrscheinlich dazu, dass sehr, sehr viele Menschen viel, viel besser aufgestellt sind in der Zukunft und auch in ihrem Ruhestand, als das ursprünglich von denen alleine so gemacht worden wäre. Das ist korrekt.
Genau, absolut. Absolut. Also man muss weg von dieser Produktdenke hin zu dieser ganzheitlichen Zieldenke. Ne? Weil viele Leute kommen ja, die haben was gelesen, ja, da haben sie ja irgendwo, weiß ich nicht, in der Magazin gelesen, hier, jetzt musst du Steuern sparen, mach das und das Produkt. Ja. Da kommen die ja erstmal mit einer Produktdenke ins Gespräch. Und davon muss man weg, ne, und sagen, naja, passt das überhaupt zu dir? Jetzt im zweiten Schritt, warum willst du es eigentlich? Ne?
Genau. Nun, dann haben wir jetzt in den 30 Minuten, die wir miteinander sprechen, eine Menge gelernt. Ich habe zumindest sehr, sehr gelernt, dass es auch um Ziele tatsächlich geht, die auch zu definieren, die dann auch zu besprechen und realistisch zu quantifizieren. Und jetzt letztes Thema oder nein, letzter Satz vielleicht auch von Ihnen. Wir haben im Moment ja wirklich furchtbare Nachrichten an überall auf der Welt. Ich wiederhole es jetzt nicht alles, aber ich glaube, jeder, der die Tagesthemen anschaut oder in den Zeitungen blättert, bekommt ja nicht so viel positive Sachen im Moment berichtet. Herr Reyes, geben Sie doch mir und auch unseren Hörern was Optimistisches mit auf den Weg für die kommenden Monate, Wochen und Tage und Jahre meinetwegen auch.
Ja, ja gut. Also bei all den schlechten Nachrichten, und ich kenne die Diskussion natürlich mit den Kunden auch, muss man immer sehen, also langfristig gesehen, wenn ich mir die Börsen anschaue etc., wie sagt der Kölner, es ist noch immer gut gegangen. Also, es ging immer noch langfristig nach oben, schlechte Nachrichten zwischenzeitlich gehören dazu. Ich bin überzeugt, dass auch jegliches politisches Handeln immer die Realität wieder einholt, wie man auch gesehen hat am Liberation Day zum Beispiel jetzt, ne, Anfang April, wenn die Staatsanleihenmärkte dann so ein bisschen austrocknen und die Amis so viel Zinsen zahlen müssen, dann werden die auch unruhig und realistischer. Ja, und ich habe einfach, und ich glaube, das fällt manchmal schwer, aber ich habe sehr, sehr großes Grundvertrauen in unsere Marktmechanismen. Ja, weil der Vorteil eines großen Kapitalmarktes ist, dass Geld auch flüchtet aus Stellen, in denen keine Rechtssicherheit oder Kalkulierbarkeit mehr herrscht. Und wenn Geld wegfließt, das verstehen leider nicht viele Privatanleger, dann ist es immer erstmal schlecht natürlich für die Nation, Volkswirtschaft etc., weil mir Finanzierungsquellen geben und ich auch aber deutlich mehr aufwenden muss, mit Zinsen, mit Form von Zinsen, um das Ganze noch zu bezahlen, was ich eigentlich so vorhabe. Und von daher bin ich nie so pessimistisch. Ich bin Grundoptimist, weil ich glaube, der gesunde Menschenverstand auf Schwarmebene, ja, sozusagen, funktioniert durch unsere Marktmechanismen ganz gut.
Okay, das ist ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Der Markt funktioniert, wird auch zukünftig funktionieren. Und den allerbesten Einstieg in die Kapitalmärkte haben wir nicht den haben wir sowieso schon verpasst, in Anführungsstrichen. Aber der beste, der noch zur Verfügung steht, ist halt einfach heute oder direkt morgen früh. Und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Das geben wir an unsere Hörer weiter. Kümmert euch um eure Vermögenswerte, kümmert euch um eine langfristige Finanzplanung und sehr gerne auch unter Zuhilfenahme von Certified Financial Planners, weil die haben ein Gütesiegel, das sie tragen, und da kann man sicherlich sehr, sehr gute Beratung finden. Herr Reyes, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Hat mir große Freude gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, werde es gleich umsetzen sozusagen, und freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ja, sehr gerne. Ich danke Herrn Reyes.
Dankeschön, Herr Reyes.
Eine Produktion von Vorprofessionell.